herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenspots. Mein Name ist Kaya Azayan, ich bin Redakteurin des Versicherungsmonitors und ich spreche heute mit meiner Kollegin Nina Nödling. Hallo Nina.
Hallo Kaya, hallo an die Zuhörer.
Wenn sich deutsche Versicherer eines in den vergangenen Jahren stets auf die Fahne geschrieben haben, dann ist das ja das Thema Digitalisierung. Alle wollen digitaler werden, um schneller, effizienter und günstiger zu sein als die Konkurrenz. Aber Vision und Realität klaffen doch weit auseinander. Das liegt nicht nur an den Eigenheiten der Versicherungsbranche, die bekanntlich ja als träge gilt, sondern auch ein Stück weit an Deutschland. Nina, du hast dich im Rahmen unseres aktuellen Dossiers mit dem Thema befasst und bist der Frage nachgegangen, warum nicht nur Versicherer, sondern auch Deutschland insgesamt in Sachen Digitalisierung vielen europäischen Ländern hinterherhinkt. Was waren denn da deine Erkenntnisse?
Ja, ich glaube, das ist jetzt auch gar nicht unbedingt überraschend, aber Deutschland ist ja zum Beispiel im Vergleich mit europäischen Ländern auch beim Internetausbau recht langsam. Also es gibt immer noch viele Gegenden, wo es halt keinen guten Internetzugang gibt, nicht in den Häusern, aber auch nicht so über WLAN oder so. Das ist in anderen europäischen Ländern ganz anders. Also in Finnland und so, da kriegt man überall Internet. Also zu Hause hat man schnelles, auch wenn man unterwegs ist ständig. Bei uns ist das halt nicht so. Also ich glaube, die notorische Strecke ist irgendwie zwischen Hannover und Hamburg, wo man so gut wie keinen Empfang hat. Genau. Und das macht natürlich Digitalisierung schwierig. Also auch Unternehmen können natürlich nicht digitalisieren, wenn der Internetzugang nicht reicht, beziehungsweise der Internetzugang bei ihren Kunden nicht reicht, um dann die digitalen Angebote zu nutzen.
Aber das Internet kann ja nicht nur der einzige Grund sein.
Nein, es gibt natürlich auch politische Gründe. Der Internetzugang, der Ausbau davon, der hängt natürlich auch von der Politik ab, wie viel Geld sie da reinstecken. Aber dann haben wir natürlich auch Gesetze wie die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung und andere Sachen, die es in Deutschland Unternehmen einfach schwieriger machen.
Wenn ich ja an Fortschritt und Digitalisierung denke, dann fallen mir direkt die skandinavischen Länder ein, wie du auch schon Finnland beispielsweise erwähnt hattest. Gibt es aber auch andere Länder, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, die bei dem Thema deutlich fortgeschrittener sind als Deutschland?
Ja, also da war ich auch erstaunt mit meinen Gesprächspartnern. Die haben vor allen Dingen nach Osteuropa geschaut, also zum Beispiel Polen und Estland tauchten da immer wieder auf. Estland zum Beispiel, da ist das ganze, ich sag mal, bürokratische System ziemlich digitalisiert. Also man kann seinen Pass online beantragen, man hat sogar eine digitale Identität und sowas. Und wenn diese Struktur schon vorhanden ist, dann ist Digitalisierung natürlich ganz schnell und ganz einfach. Zum Beispiel bei uns ist ja immer ein Problem, gelten jetzt eigentlich digitale Unterschriften oder wie kann ich zum Beispiel bei einer Lebensversicherung, wo es ja um viel Geld geht, wie könnte ich da online sicherstellen, dass das auch wirklich der Kunde ist? Wenn der natürlich eine digitale Identität hat, wie jetzt in Estland oder auch Polen, dann wäre das natürlich schon mal eine Hürde überwunden. Also direkt da in der Nachbarschaft zu Deutschland gibt es Länder, die da wirklich sehr weit sind.
Und sind in diesen Ländern dann auch die Versicherer weit?
Also ich glaube, die Versicherer sind in dem Sinne weiter, dass sie natürlich eine ganz andere Denkweise dann haben. Also wenn die Mitarbeiter in dem Land aufwachsen und leben, wo Digitalisierung und digitale Identität und so einfach nicht so ein Thema ist wie bei uns, also ein Problemthema, sondern ganz normal ist und jeder hat das auf seinem Handy oder sonst wo, dann geht man natürlich die Digitalisierung ganz anders ran. Also dann hat man nicht mehr diese grundlegenden Probleme wie bei uns, sondern dann baut man halt sozusagen mehr am Frontend. Wie könnte es noch schöner aussehen? Weil das Backend funktioniert halt schon. Ich glaube, das ist der große Unterschied.
Definitiv, sehe ich genauso. Oftmals, also zumindest hat man hierzulande so ein bisschen das Gefühl, ist es ja so, dass Versicherer die Rolle als First Mover scheuen. Also sich nicht trauen, mit Innovationen zuerst auf den Markt zu gehen, sondern lieber abwarten und schauen, wie es die Konkurrenz dann macht. Und wenn es dann klappt, dann das auch bei sich umzusetzen. Es fehlt, finde ich, so ein bisschen der Mut und die Risikobereitschaft. Jetzt könnte man theoretisch argumentieren, dass die Versicherer ja auch keine Tech-Unternehmen sind. Sie müssen dementsprechend eigentlich ja nicht Vorreiter in Sachen Digitalisierung sein. Zumindest wird das nicht von ihnen erwartet. Wie siehst du das?
Versicherer, wie du schon gesagt hast, sie wollen halt aber auch gerne Vorreiter sein. Und dieses, ich will nicht First Mover sein, aber Vorreiter, passt halt auch nicht zusammen. Und auch bei der Digitalisierung hört man immer wieder sagen, Versicherer, oh, wir machen ja schon so viel und das ist digital und wir fördern hier Insurtechs und das und diese Digitalisierungsinitiative. Und aktuell wollen viele irgendwie Ökosysteme aufbauen, die das ja auch immer digital ist. So, also sie wollen irgendwie schon diese Rolle einnehmen. Ich finde, sie haben aber diese Vorreiterrolle nicht, weil sie zwar viel Geld investieren, aber bei sich und in Insurtechs, aber das bringt halt die eigene Digitalisierung voran, aber nicht grundsätzlich. So, Digitalisierung ist halt in Deutschland ein Thema, ein gesellschaftliches Thema. Und da könnten Versicherer, finde ich, noch mehr eine Vorreiterrolle einnehmen. Denn sie sind ja einer der größten Investoren und stellen das auch gerne mal wieder raus. Sie haben halt viel Geld, die sie verwalten müssen, die sie sinnvoll anlegen. Und ich meine, die Digitalisierung ist einfach ein Thema, das nicht mehr weggehen wird. Von daher eine sinnvolle Investition. Und ich denke da zum Beispiel so, anstatt nur sich auf das eigene Haus und vielleicht Insurtechs zu beschränken, könnten sie natürlich auch andere Kooperationen eingehen. Also jetzt mal irgendwie mit Telekom oder O2 oder so. So nach dem Motto, ne, schließen Sie eine Police online ab und dann bekommen Sie ein Jahr schnelleres Internet oder mehr mobile Daten oder so. So was, solche Initiativen würde ich eher von einem Vorreiter erwarten bei der Digitalisierung. Und Versicherer sagen ja gerne, ach, das geht nicht wegen Datenschutz und die Kunden wollen das nicht und so. Aber ich glaube, das zieht heute nicht mehr. Also ja, Datenschutz ist ein Thema, aber dieses Kunden wollen das nicht. Das stimmt nicht. Also es gibt mittlerweile so viele digitale Banken, die auch wirklich gut ankommen. Also die wachsen mit am schnellsten bei den Banken. Und was ist denn wichtiger oder schützenswerter als Bankendaten? So, ne? Und ich denke, wenn die Kunden bereit sind, das zu machen, ihr Bankgeschäft online abzuwickeln, dann sind sie das auch bei Versicherungen. Und das, glaube ich, gilt auch nicht für junge Leute, so wie uns, sondern auch die geältete Generation. Also meine Mutter zum Beispiel hat vor kurzem, macht jetzt auch Online-Banking, das freut mich sehr. Und ihr Kommentar dazu war, naja, ich komme da ja eh nicht mehr drum rum. Und meine Mutter ist halt Mitte 60. Also so, die gehört definitiv zu den älteren Generationen, wo die Versicherer immer argumentieren, ach nee, die kriegt man eh nicht. Sie ist da zwar irgendwie ängstlich und so, aber sie macht es halt so. Und deswegen, glaube ich, zieht das nicht mehr, dieses Argument, Datenschutz und Kunden wollen das nicht und so.
Ja, ich meine, die meisten Versicherer, die haben ja auch ihre Apps. Die Sache ist halt nur die, wie oft schaut man in so eine App rein? Also in die Online-Banking App meines Vertrauens schaue ich täglich beziehungsweise mehrmals die Woche rein, einfach um zu sehen, wie sind so die Ausgaben und vielleicht auch Einnahmen. Aber der Versicherungsvertrag, den schließt man dann ab. Höchstens einmal im Jahr schaut man vielleicht mal, ob man irgendwie den Deckungsumfang erweitern sollte oder so. Aber man schließt ja nicht mehrmals in der Woche eine Versicherung ab oder vergleicht sie. Deswegen ist da, glaube ich, fehlt so ein bisschen die Motivation auf Seiten der Gesellschaft, mit Versicherern in Kontakt zu treten. Deswegen ist es auch umso wichtiger, dass Versicherer sich nicht nur auf diese Apps konzentrieren und fokussieren, sondern, wie du auch schon meintest, kreative Partnerschaften eingehen und auch nicht, ja, vielleicht auch ein bisschen über den Aspekt Versicherung hinausdenken, weil sie sagen ja auch immer selbst, sie wollen vom Kostenerstatter zum Lösungsanbieter oder Partner in Life da werden. Ja. Da müssen sie vielleicht einfach auch einen neuen Need schaffen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich stimme dir dazu. Also in beiden, in einmal, dass Versicherung natürlich nicht ist was man jeden Tag macht, im Gegensatz zu Banking, dass aber Versicherer da durchaus mehr tun können. Also zum Beispiel, es gibt ja jetzt immer so neue Policen, die tatsächlich auch online abschließbar sind, wo man so stundenweise mieten kann. Also keine Ahnung, ich fahre auf Reise, dann klicke ich und dann ist die Police an und dann komme ich wieder nach Deutschland, ist sie wieder aus. Das Gleiche gibt es, glaube ich, auch für Fahrräder und für Laptops zum Beispiel, wenn ich auf Dienstreise oder überhaupt Reise gehe und meinen Laptop mitnehme oder irgendwie sowas. Und das sind natürlich Sachen, wo man viel öfter dann in die mit Versicherungen in Kontakt kommt. So, das ist das eine. Das heißt, da machen die Versicherer das schon. Aber beim Lösungsanbieter, da können Versicherer noch mal ein bisschen mehr ansetzen. Also zum Beispiel glaube ich nicht, dass ältere Leute oder auch Leute, die bisher keinen Online-Abschluss machen, das machen, weil sie das nicht machen, weil sie lieber Papierunterlagen haben oder mit dem Vertreter Kaffee trinken möchten. Sie sind halt einfach super unsicher, was den Umgang mit Online-Abschlüssen angeht. So. Und ich denke, da könnten Versicherer zum Beispiel, vielleicht müssen sie bei Beratung nicht mehr so denken, Beratung zu Versicherungen direkt, sondern machen sie halt eine Beratung zu, wie mache ich eigentlich einen Online-Abschluss? Das wäre vielleicht eher eine Lösungsanbieter für den Alltag der Leute, anstatt halt das klassische Beratungsgespräch, wie sie es heute denken. Ich meine, das hat ja auch für die, sage ich mal, Vorteile, wenn sie da mehr Leute zum Online-Abschluss bringen. Das ist ihnen wahrscheinlich auch klar. Aber ich denke da vor allen Dingen so an abgelegene Regionen oder so, wo halt kein Vertreter in der Nähe ist, wo der Kunde erst stundenlang hinfahren müsste, dran denken muss, alle Unterlagen mitzubringen, wo er wahrscheinlich auch gar nicht weiß, was er alles braucht. Und also die erreicht man ja schlecht. Die haben wahrscheinlich nur die absolut nötigsten Policen, aber mit Online-Abschlüssen und irgendwie vielleicht Hilfe beim Online-Abschluss eben, könnte man da viel mehr erreichen, glaube ich.
Ja, also ich glaube, man kann auf jeden Fall festhalten, dass in Sachen Digitalisierung noch einiges passieren muss, noch viel Luft nach oben ist, sowohl generell in Deutschland als auch bei Versicherern und Maklern. Die können sich aber auch nicht nur darauf ausruhen, dass der politische Rahmen endlich geschaffen wird, sondern müssen da auch selbst Initiative ergreifen, selbst nach Lösungen suchen und auch sich ein Stück weit von ihren alten Denkmustern mal verabschieden. Den ausführlichen Artikel zum Thema können Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, entweder in unserem aktuellen Dossier Digitale Wende Level 2 oder in Kürze im Versicherungsmonitor lesen. Kommen wir zum zweiten Thema der heutigen Ausgabe. Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer hat vor dem obersten Gerichtshof der USA eine Niederlage einstecken müssen. Der Supreme Court hat eine vom Konzern angestrebte Revision eines Urteils im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Roundup und dessen Bestandteil Glyphosat abgelehnt. Was ist denn da der Hintergrund? Warum gab es diesen Revisionsantrag?
Ja, also die Vorgeschichte ist, dass Roundup, das ist halt ein Unkrautvernichter, der ist in den USA sehr populär und Hauptbestandteil ist halt Glyphosat und es gibt die Vermutung, dass das Krebs erregt. Das Problem daran ist, dass das nicht so eindeutig ist. Also es gibt solche und solche Studien, aber wie gesagt, es gibt halt Vermutungen, dass das so ist und deshalb haben verschiedene Leute gegen Monsanto eigentlich geklagt, also die Firma, die das herstellt, die hat Bayer aber übernommen. Und zwar ungefähr zu dem gleichen Zeitpunkt, als diese Klagen anfingen. Und da hat jetzt unter anderem ein Edwin Hardemann geklagt, weil er halt eben Krebs bekommen hat. Und die unteren Instanzen haben ihm Recht zugesprochen und unter anderem die letzte Instanz hat ihm einen Schadenersatz in Höhe von 25 Millionen Dollar zugesprochen. Und Bayer hat halt gesagt, das kann nicht sein. Unter anderem, weil die Umweltbehörde der USA das halt nicht als krebserregend klassifiziert. Und damit muss Bayer zum Beispiel auf das Label das nicht drauf drucken. Und hat deshalb, wollte vom Supreme Court halt erreichen, dass der das Urteil anschaut und natürlich hoffentlich abändert. Genau, der Supreme Court hat es jetzt aber abgelehnt. Warum, weiß man leider nicht, weil die haben kein Dokument, also Opinion wäre das, dazu veröffentlicht. Machen sie bei den Ablehnungen auch nicht unbedingt, weil die kriegen sehr viele Fälle, bis zu 7000 im Jahr. Dazu können sie und nehmen halt so 150 an oder so und sie können halt nicht zu den anderen 1000 irgendwie schreiben, warum nicht, weil dann würden sie nur damit beschäftigt sein.
Ja, aber interessant wäre wahrscheinlich in diesem Fall tatsächlich gewesen, warum dieser Antrag abgelehnt wurde, denn in einem anderen Verfahren zum gleichen Thema, ob Glyphosat zu einer Krebserkrankung geführt hat, hat Bayer ja gewonnen, muss also keinen Schadensersatz in Millionenhöhe zahlen. Du hattest es jetzt auch schon angesprochen, dass das daran liegt, dass nicht eindeutig klar ist, ob wirklich Glyphosat krebserregend ist. Da ist ja jetzt eine erneute Überprüfung geplant oder wird gefordert.
Ja, das ist wirklich ganz interessant. Und du hast recht, bei diesen Urteilen, das spiegelt das total wider, weil Bayer hat in 3 Fällen verloren und jetzt in 4 gewonnen. Also man weiß da auch nicht, die Gerichte sehen das anscheinend auch sehr unterschiedlich. Genau, aber die interessante Entscheidung, die jetzt war, ist, dass ein Gericht in San Francisco halt der Umweltbehörde der USA aufgetragen hat, dass sie doch nochmal ihre Einstufung als nicht krebserregend überdenken musste. Überprüfen sogar müsse. Diese Behörde hat das als nicht krebserregend klassifiziert, weil es nicht möglich ist, mit den vorliegenden Daten, also Studien und was man im medizinischen Bereich da so hat, eindeutig festzustellen, ob es krebserregend ist oder nicht. Und da hat halt das Gericht gesagt, ja, aber das ist ja nicht das Gleiche wie, es ist nicht krebserregend. Und deswegen muss die Umweltbehörde das jetzt nochmal halt überprüfen. Und es könnte rein theoretisch sein, dass das Bayer dann auf Roundup das oder alle Produkte mit Glyphosat halt das anders klassifizieren muss. Aber das wird noch eine ganze Weile dauern.
Vor allem hätte das dann wahrscheinlich auch Auswirkungen auf die Klagen, die noch zu klären sind, die noch nicht via Vergleiche beigelegt wurden und könnten ja dann auch deutlich teurer werden, wenn jetzt wirklich nachgewiesen werden würde, dass das Mittel krebserregend ist. Wie hoch kann man sich das vorstellen? Wie hoch könnte der Schaden für Bayer tatsächlich werden?
Ja, also wenn die Umweltbehörde jetzt das Label ändert, das kann ich natürlich überhaupt nicht einschätzen. Also ich nehme auch an, dass die Klagen, die noch laufen oder künftige Klagen, das auf jeden Fall als Argument einbringen werden. Aber dass die Krebserkrankung natürlich aufgetaucht ist zu einem Zeitpunkt, als das noch nicht so klassifiziert ist, was Bayer dann ja auch nicht weiß. Also so, Bayer richtet sich ja auch nach der Umweltbehörde. Deswegen weiß ich nicht, ob das dann tatsächlich was einen Einfluss hat. Aber auf jeden Fall ist dieser ganze Fall schon extremst teuer für Bayer. Also die haben bisher rund 11 Milliarden Dollar bezahlt für Vergleiche und haben jetzt noch weitere ungefähr 7,5 Milliarden zurückgestellt für halt weitere Vergleiche und die Kosten für die Verfahren und so weiter. Also das sind zusammen rund 18 Milliarden Dollar, sogar mehr. Also das ist schon richtig teuer.
Gibt es denn auch Klagen in Deutschland?
Ja, und zwar gibt es ein Musterverfahren oder also zumindest läuft der Antrag, es ist noch nicht tatsächlich gestartet. Das ist ganz interessant und zwar geht es da nicht direkt um die Krebswirkung von Glyphosat, sondern darum, dass Bayer, als sie Monsanto übernommen haben, nicht genug darauf hingewiesen haben, auf das Risiko durch diese Klagen, die laufen. Also hängt schon indirekt damit zusammen. Und das sind halt Aktionäre, die dann darauf klagen, weil die Bayer-Aktie so viel Geld verloren hat, nachdem sie Monsanto übernommen hat und dann halt diese Glyphosat-Klagen aufkamen und auch immer mehr wurden. Und ich habe tatsächlich nochmal in den Bayer-Geschäftsberichten geguckt, in dem aktuellen, und da steht, dass es jetzt auch in den USA eine Klage in genau diesem Bereich gibt. Genau, und auch in Kanada sind in diesem Jahr Klagen angelaufen, 17 Stück, und 11 davon sind auch Sammelklagen. Also da kommt noch ordentlich was auf Bayer zu. Und bei der deutschen Klage zum Beispiel, da ist der geforderte Schadensersatz im 2,2 Milliarden. Heißt natürlich nicht, dass es am Ende dabei rauskommt, aber das ist schon nochmal ein ordentlicher Brocken.
Ja, wenn man bedenkt, dass die ja insgesamt, wie du meintest, da knapp 20 Milliarden.
Ja, also etwas über 18, gerundet. Aber ja, genau.
Genau, haben, dann ist das doch schon eine Stange Geld. Was uns natürlich am meisten interessiert, ist, wie schwer das Ganze die Versicherer treffen könnte. Gibt es da Infos zu, welche Sparten betroffen sein könnten oder vielleicht sogar betroffen sind?
Also ganz konkret von Bayer nicht, aber was natürlich betroffen ist, also es wird in erster Linie wohl ein Haftpflichtschaden sein. Da sagt Bayer im Geschäftsbericht, Zahlen nennt er leider nicht, aber dass das auf jeden Fall die Versicherungssumme übersteigt. Ich meine, bei 11 Milliarden beziehungsweise 18 Milliarden ist das auch irgendwie nicht verwunderlich. So große Versicherungsprogramme gibt es eigentlich gar nicht. Allerdings sagen sie leider auch nicht, wie groß ihr Versicherungsprogramm ist. Also man weiß da nicht genau, wie viel sie von der Versicherung noch wiederbekommen. Es könnte natürlich auch D&O-Schaden, gibt es auch. Die Vermutung, dass das damit zu tun hat, da ist halt die Frage, ob das wirklich ein D&O-Schaden wird oder nicht. Allerdings könnte es rein theoretisch auch ein M&A-Schaden werden, also ein Merger and Acquisition-Schaden durch die Übernahme von Monsanto, dass da Fehler waren und dann die Police dort greift. In den meisten Fällen, wenn es ein M&A-Schaden ist, dann ist es meistens auch ein D&O-Schaden, weil dann halt gesagt wird, naja, dann haben die Manager halt diese Merger and Acquisition nicht richtig gehandhabt und dadurch ist es dann auch ein D&O-Schaden. Da könnte halt auf jeden Fall noch was kommen. Allerdings in der Haftpflicht sind die Obergrenzen halt schon ausgereizt. Ist dann die Frage, wie das bei den anderen ist. Also die 18 Milliarden oder wie viel es wird, werden sie wohl auf keinen Fall komplett von den Versicherern bekommen. Trotzdem wird es für die Versicherungsbranche ein sehr großer Schaden sein, wenn es dazu kommt, auf jeden Fall.
Definitiv. Ich meine, das erinnert auch so ein bisschen an den Dieselskandal von Volkswagen, der 2015 ja schon ans Licht gekommen ist, beziehungsweise erst, wenn man es sieht. Ja. Der beschäftigt ja auch noch heute Gerichte.
Ja.
Also 7 Jahre später immer noch. Wie lange glaubst du, wird das jetzt mit Bayer gehen?
Also das wird auf jeden Fall noch eine Weile dauern. Also einige Verfahren, wie gesagt, sind jetzt erst in diesem Jahr angelaufen und das kann noch ein paar Jahre dauern. Aber dieses Glyphosat hat definitiv auch Ähnlichkeiten mit Asbest. Und da kam damals, also übrigens Asbestverfahren laufen auch immer noch, aber da gab es zum Beispiel ganz viele Klagen dann aus anderen Bereichen. Also zum Beispiel gegen Arbeitgeber. Das kann jetzt natürlich bei Glyphosat auch passieren, bei Landschaftsbetrieben. Oder auch gegen die Händler, die das verkauft haben, gegen Werbeagenturen. Also da können noch in den kommenden Jahren echt richtig viele Klagen kommen. Halt dann nicht direkt gegen Bayer, aber gegen andere, was dann natürlich trotzdem wieder Versicherer treffen kann. Und ganz interessant fand ich auch, dass bei Asbest zum Beispiel es Klagen gab, wo Leute geklagt haben, die gar nicht erkrankt waren, aber die so viel Angst vor dieser davor hatten, dass sie Asbestose bekommen. Und die haben dann halt auch gegen zum Beispiel Vermieter geklagt, in dem Fall natürlich, weil das ja in Gebäuden verbaut wurde. Und was da bei Glyphosat noch kommt, kann man sich wahrscheinlich heute noch gar nicht vorstellen, was da alles kommen kann.
Ja, das stimmt. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen. Ein super spannendes Thema. Für diese Woche war es das aber. Nina, ich danke dir für deine Zeit.
Ich danke dir, es war wieder sehr nett.
Ja, und Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, fürs Dranbleiben. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.